SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im Freiburger Literaturhaus zum Gespräch über die SWR Bestenliste im März. Seit nunmehr 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute Abend zu Gast Maike Fessmann. Sie ist Literaturkritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und den Berliner Tagesspiegel. Eberhard Falke, man würde fast sagen, er ist das Urgestein der SWR-Bestenliste. Eberhard Falke ist Literaturkritiker unter anderem für Deutschlandfunk Kultur und den SWR. Auch dabei Jörg Margenau. Seine Rezensionen sind unter anderem zu hören im Deutschlandfunk und auf Radio 3. Das gehört zum Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aus den 4 Büchern, die wir heute Abend diskutieren, werden lesen Antje Keil und Sebastian Miro. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im März. Liebe ist dir verboten, heißt der Band, in dem die französische Schriftstellerin Banin auf, wie ich finde, sehr eindringliche Weise ihr Verhältnis zu ihrem deutschen Kollegen Ernst Jünger beschreibt. Alexander Pscherer hat den zum Teil fragmentarischen Text ins Deutsche übertragen, mit einem ausführlichen Vorwort versehen und in der Friedenauer Presse herausgegeben. Jörg Margenau, stellen Sie uns doch zunächst einmal die Autorin vor, über die ja hierzulande nicht so viel bekannt ist. Unter welchen Umständen hat sie denn Ernst Jünger überhaupt kennengelernt?
Das ist eine ganz interessante Autorin. Elbanin Asadulayev heißt sie mit vollem Namen, stammt aus Aserbaidschan, ist in Baku geboren, 1905. Und es gibt ein wunderbares Buch von ihr, das heißt Kaukasische Tage. Das ist auf Deutsch vor, weiß nicht, 4, 5 Jahren erschienen. Sehr zu empfehlen. Da schreibt sie über ihre Kindheit. Sie stammt aus einer Ölmagnatenfamilie, ist die Enkelin eines schwerreichen Ölfürsten dort, wurde dann in einer islamischen Familie mit 15 verheiratet und hat die erste Gelegenheit genutzt, nach Europa zu kommen. Lebte seit 1923 in Paris als Journalistin, als Autorin und hat dann während der deutschen Besatzung eben in Paris Ernst Jünger kennengelernt. Also bevor sie ihn kennenlernte, kannte sie ihn schon, weil sie die Stahlgewitter von Jünger gelesen hat. Und vorne drin ist ein sehr berühmtes Bild von Ernst Jünger, ein Frontispiz, wo er in Uniform als junger, schneidiger Mann zu sehen ist. Und sie hat sich bereits in dieses Bild verliebt und dann die Gelegenheit gehabt, Jünger in Paris kennenzulernen. Und diese Verliebtheit hat sich dann bewahrheitet. Eine wahnsinnige Liebe, schreibt sie in diesem Buch. Und mit dieser Liebe hat sie eigentlich ihr ganzes Leben zu tun gehabt.
Und in welcher literarischen Form stellt Banin nun ihr Verhältnis zu Jünger dar? Und was erfahren wir, das ist vielleicht auch ganz interessant, im Vorwort von Alexander Pscherer über den Zustand des Originaltextes? Das sollten wir vielleicht vorneweg auch noch kurz erwähnen.
Es ist ein Text, von dem sie selbst sagt, dass sie keine literarischen Ambitionen damit hat. Es ist ein fragmentarischer Text, den sie in den 50er Jahren geschrieben hat, nach mehreren Begegnungen mit Ernst Jünger, die beschrieben werden in diesem Buch. Da kommen wir dann wahrscheinlich noch ausführlich drauf zu sprechen. Und sie hat versucht, eigentlich mit dieser wahnsinnigen Liebe, die zerstörerisch war für sie selbst, irgendwie fertig zu werden. Es ist also ein Dokument, würde ich sagen, teilweise tagebuchartig, teilweise ist es ein Brief an Ernst Jünger, da wird er in der Du-Form angesprochen, dann tritt sie aber wieder zurück, schreibt in der dritten Person über ihn, über sich selbst und immer wieder, um auch das ganz authentisch zu machen, kommen eben Auszüge aus ihren Tagebüchern. Das geht etwa so, ich würde sagen, bis 1955, 60. Und Pscherer hat das dann noch ergänzt mit anderen Dokumenten von ihr und spätere Tagebücher aus den 70er, 80er Jahren. Sie ist in den 90ern gestorben. Dazugestellt, wo man dann sieht, dass im Alter sich aus dieser wahnhaften, leidenschaftlichen, zerstörerischen Liebe doch eine Form von Lebbarkeit entwickelt hat. Ja, sie durfte dann immer damit rechnen, dass Ernst Jünger zu Neujahr bei ihr anruft und auch wenn er in Paris war, sie besucht hat und es dann aber doch auf eine Art und Weise ablief, die, glaube ich, für beide dann erträglich war.
Ernst Jünger reist, zweimal in südfranzösische Antibes. Dort hat Banin gewohnt. Es war damals gar nicht so leicht, in dieser Nachkriegszeit durch Europa zu reisen. Gerade Ernst Jünger musste erstmal um ein Visum kämpfen. Er bekommt es dann und er verbringt einige Wochen im Haus von Banin. Jünger bleibt da merkwürdig distanziert, obwohl er ja ganz offensichtlich von Banin angezogen ist. Und davon handelt jetzt auch die Lesestelle, die wir hören werden und die Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
Unsere Tage waren folgendermaßen organisiert. Wir trafen uns morgens für eine Stunde, die wir dem Frühstück widmeten. Danach gingen sie an den Strand und kamen erst zum Mittagessen zurück. Eine weitere Stunde mit ihnen. Dann verschwanden sie in ihr Zimmer, wo sie stundenlang eingesperrt blieben. Wir tranken zusammen Kaffee, eine halbe Stunde, und sie gingen wieder aus dem Haus. Sie kamen zum Abendessen zurück und leisteten mir bis etwa 10 Uhr Gesellschaft. Dann gingen sie zu Bett und lasen noch eine Stunde. Kurz gesagt, sie lebten in meinem Haus wie in einem Hotel. Und ich habe sie dazu aus Stolz ermutigt. Ich wollte weder ihrem Mitleid noch ihrem Pflichtgefühl etwas schulden. Aber ich litt unter ihrer häufigen Abwesenheit. Ich litt darunter, allein zu sein, obwohl wir eigentlich zusammen sein sollten. Sie waren weder gut zu mir noch galant, nur gerade so freundlich, um nicht wie ein Flegel zu wirken. Trotz allem erschien mir unser Zusammenleben wie ein wirklicher Zauber. Ich liebte die Leichtigkeit ihrer Anwesenheit. In ihr lag nichts Schweres, nichts Beharrliches oder Ermüdendes. Dass der Liebesakt zwischen uns möglich war, glaubten wir beide. Ich habe viel darüber nachgedacht, sowohl mit Angst als auch mit Verlangen. Aber Sie? Sie haben wahrscheinlich auch darüber nachgedacht, aber dieses so natürliche Verlangen zurückgedrängt, aus Angst vor Komplikationen und auch vor einer Bindung, die möglicherweise Leid mit sich bringen würde. Eines Tages sagten Sie mir unverblümt, ich will in meinem Leben keine Liebe mehr. Hier legen wir unseren Finger auf das, was ich Ihre Buchhalterseele nenne. Starke Gefühle müssen sorgfältig vermieden werden, denn eines Tages werden wir auf die eine oder andere Weise dafür bezahlen. Also lasst uns davon absehen, zu lieben. Sie sind besessen von dieser Angst vor Liebe.
Antje Keil las aus Liebe ist dir verboten, Ernst Jünger und ich, Aufzeichnungen von 1942 bis 1991. So lautet der genaue Titel des Buchs aus der Friedenauer Presse, das Alexander Pscherer aus dem Französischen übertragen und herausgegeben hat. Der Band steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Maike Fessmann, es sind ja zum Teil recht intime Schilderungen, die wir hier lesen. Wie würden Sie denn den Text literarisch einordnen?
Ja, das ist ein ziemlich verrücktes Buch, würde ich sagen, das mich wirklich durcheinandergewirbelt hat in den verschiedenen Rezeptionsmomenten. Also ich habe das Vorwort gelesen und dachte, das ist natürlich ein typisches Buch, das eigentlich nur erscheint wegen des Bezugs zu Jünger. Und dann begann ich diesen Text von ihr und relativ schnell dachte ich auch, ui, das ist schon eine anstrengende Dame, ja. Und es liegt eben auch an der Form. Letzten Endes ist es eine Art Roman, den sie versucht und sie spricht Jünger direkt an in einem Art epischen Brief und wirft ihm letzten Endes sein Verhalten vor. Dann habe ich aber genauer reingelesen und war dann doch sehr verblüfft, was tatsächlich zwischen denen alles passiert ist. Ja. Also sie waren zweimal im Sommer miteinander in Antibes und im Vorwort schreibt der Herausgeber, es ist eine Liebesgeschichte, die gar nichts mit dem heutigen MeToo zu tun hat. Da ist nur eine Frau, die himmelt einen Mann an und sie steigert sich in ihren Liebeswahn. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Ich hatte mich schon gewundert, dass man im Vorwort sowas sagt. Warum ist es nötig? Ja. Und in der Tat war es offenbar so, dass es in 3 Wochen Antibes nach einer gewissen Zeit zu einer sexuellen Annäherung kam. von ihr. Sie behauptet, sie sei darauf gar nicht scharf gewesen. Sie hätte ihn wirklich geliebt. Und das Absonderliche daran ist, sie hat einen Fahrradunfall. Sie sind gemeinsam Fahrrad gefahren. Sie hat einen Unfall. Sie stürzte und hatte eine Wunde am Oberschenkel. Er war völlig bestürzt und sie sagte dann hinterher, sie haben über den Ersten Weltkrieg geschrieben, über verwundete Soldaten. Was macht Ihnen so eine lächerliche Wunde? Und er meinte, es ist eben eine Frau, die vom Fahrrad fällt, ist eben viel schlimmer als ein Soldat mit einem, nein, das hat er nicht gesagt, als ein Soldat mit einem abgerissenen Bein, aber er hat eben sehr seine Bekümmerung ausgedrückt, dass es eben jetzt eine Frau vor ihm liegt. Und diese Wunde spielt eine Rolle und dann gibt es eine spätere Szene, da liegen sie zusammen auf dem Sofa und in der Tat schläft er mit ihr ohne ihr Einverständnis, ohne dass sie das will. Und nicht nur das, sondern das Dollste ist, dass er hinterher komplett konsterniert ist. Er sagt zu ihr, 3 Wochen ist dieser Urlaub geplant und ich hatte mir so fest vorgenommen, dass es bei uns zu keiner Begegnung kommt. 6 Tage, bevor das vorbei ist, passiert mir das und ist völlig böse mit sich, aber auch mit ihr, dass er mit ihr geschlafen hat. Und sie schreibt, sie musste ihn trösten wie ein Kind. Und das ist eine Szene, wo ich gedacht habe, also sowas habe ich noch selten gelesen in Büchern über MeToo. Und das ist da versteckt in ganz vielen Begegnungen mit Jünger. Und dabei kommt es mir jetzt nicht darauf an, jetzt zu sagen, Jünger hat sie vergewaltigt, sondern es kommt mir darauf an zu sagen, was in diesen Liebesverhältnissen passiert ist. Sie hat sich wahrscheinlich ungefähr sowas vorgestellt wie Catherine Poissy und Paul Valéry, also ein intellektuelles Verhältnis zweier Dichter, die sich tatsächlich auch geliebt haben, die aber auch ihr gegenseitiges Werk respektieren. Sie war auch Autorin, sie hat sich auch als Autorin gefühlt. Und sie hat sich selber eben das auch so übel genommen, dass sie mit diesem Liebeswahn nicht fertig wurde. Und so würde ich sagen, ist die Form dieses ersten Teils, den man Roman nennen könnte, literarisch überhaupt nicht geglückt, aber inhaltlich wahnsinnig interessant.
Eberhard Falke, es gibt eine Tonspur in diesem Text, die in die Richtung geht, dass Banin so eine Art literarische Selbstbefreiung von Ernst Jünger da vollziehen möchte. Die Frage ist, ob ihr das tatsächlich auch gelungen ist. Wie würden Sie das beurteilen?
Ich glaube, so kann man das nicht sehen, dass ihr das gelungen wäre. Und ich glaube auch gar nicht, dass sie es versucht hat. Aber sie wollte im Schreiben so etwas herstellen wie eine Begegnung. Und hat dafür das lustige Wort Interpenetration erfunden, das sie bei der Abfassung eines Textes, den sie mal geschrieben hat, über Jünger, sie hat ja mehrere Bücher über Jünger geschrieben, also regelrecht veröffentlichte Bücher über Jünger, und das ist ja nun das intime Geständnis über ihre Beziehung zu Jünger. Also Interpenetration, das heißt, sie war keine scheue Frau, was erotische Fragen anging. Und ich würde überhaupt sagen, man sollte das gewaltig, einige Klafter über das hinausheben, was wir heute so im Namen von Beziehungskisten besprechen. Und MeToo erscheint mir darum auch als ein vollkommen falscher Assoziationsbegriff in alledem. Aber das nur nebenbei. Denn sie hat die ganze Zeit eigentlich die Nähe zu Jünger gesucht, hat sie ersehnt, hat sie herbeigewünscht und hat dem Jünger natürlich auch, und das ist eigentlich auch ein roter Faden dieses Buches, abgesehen von den letzten Jahren, wo sie sich dann damit abgefunden hat, ein roter Faden, sie hat dem Jünger immer vorgeworfen, seine Kälte, was ja nichts Neues war, er war ja ein exemplarischer Vertreter dieser Kältekultur. Und sie hat ihm vorgeworfen, dass er so unnahbar war und dass er seine persönliche Moral, seine Treue zu seiner Ehefrau und zu dieser anderen Pariser Geliebten, dass er die für ihr Empfinden höher gestellt hat als die Beziehung zu ihr. Also was eigentlich super interessant ist an diesem Buch oder an dieser Beziehung, ist, dass es ein einziges Ringen ist zwischen Geist und Eros. Weil der Geist spielt auch eine ganz große Rolle. Denn immer wenn sie sich fragt, warum lasse ich mir das gefallen? Warum hänge ich diesem Mann weiter an? Warum diene ich ihm eigentlich auch in so und so vielen Handreichungen als Assistentin, was ja oft so ein klassisches Problem von Schriftstellerfrauen ist? Hier kann man das genau nachvollziehen. Eine Frau, die daraus aus ihrer Erfahrungsweise genau analytisch beschreibt, warum sie das tut. Und sie sagt immer wieder, sie liebt sein Werk, sie achtet seinen Geist. Sie schätzt seine Sicht der Welt und seinen Habitus, seinen geistigen Habitus. Und das ist ein sehr starkes Motiv, aus dem man schließen kann, die Frau war zwar eine blutvolle Frau, und ich glaube nicht, dass das Zufall war mit diesem Beischlafter in Antibes und auch nicht ungewollt. Sie war eine blutvolle Frau und sie war aber auch eine intellektuell sehr prinzipienfeste Frau. Denn sie ist immer an dieser Hochachtung für den Jünger drangeblieben, egal was passiert ist. Was man weniger erfährt, ist die Besatzungszeit in Paris, was ja eigentlich auch einen auf das Buch neugierig machen
aber würde. Aber weil es eben danach spielt. Ne? Also die Aufenthalte in Antibes, die sind 1950 und 1951. Ja. Und darüber schreibt sie ja vor allem. Wie auch Ernst Jünger, von ihm gibt es da den Text Ein Vormittag in Antibes, den er 1960 publiziert hat, also 10 Jahre danach, auch mit der inneren Distanz dazu. Da kommt Banin auch vor und ihr Haus wird alles wunderbar beschrieben. Aber Jünger ist da eher der abgeklärte Europäer, der am Meer sich tummelt und irgendwie die Fische betrachtet und die Fischer und so, die Landeskunde betreibt. Also ein ganz klassischer Jünger-Text, der alles, was Banin uns bietet an Leidenschaft und Erotik und Versprechen, zurücknimmt. Das ist Jünger auf der einen Seite. Sie nennt ihn ja, finde ich wunderbar, die Formulierung, eine Gasflamme in einem Eisschrank. Da kann man sich was drunter vorstellen. Wobei wir Jünger in diesem Buch doch auf eine Art und Weise erleben, die er selber einem nicht erlaubt, wenn man seine Bücher liest. Er tritt in Badehose auf, sie massiert ihm die Füße. Und dass es dann tatsächlich zu einem sexuellen Akt kommt, hat ja auch damit zu tun, dass die 4 Wochen in einem Haus verbringen, kaum angezogen. Die eine auf dem Sofa, der andere daneben, außen rauscht das Meer. Ich meine, wer würde da nicht am Ende miteinander ins Bett gehen? Das ist eher so, dass das beide es sich verbieten vorher. Sie vergöttert ihn zu sehr. Sie schreibt es auch an einer Stelle. Ich kann es mir nicht vorstellen, mit ihm ins Bett zu gehen. Bei ihm ist es, dass er eine dramatische Katastrophe hinter sich hat oder zwei. Er hatte ja in Paris in der Besatzungszeit eine Liebschaft mit Sophie Ravoux, die in seinen Tagebüchern sehr ausführlich auch beschrieben wird. Und darüber kam es fast zur Trennung von seiner Frau Greta in Kirchhorst damals. Es war noch nicht Wilflingen. Also er hatte eine Fast-Ehescheidung hinter sich wegen einer Affäre und hätte sofort die nächste Affäre hinterher schieben sollen müssen, aus Sicht von Banin, die immer darauf wartet, dass er es vielleicht doch noch tut. Und das hat er eben wohlweislich nicht getan, um sich das zu ersparen. Also diese Art von Zurücknahme von ihm war eine durchaus auferlegte, während es bei ihr, so habe ich das auch gelesen, eher doch die Hoffnung war, er wird sich doch eines Tages für mich entscheiden.
Maike Tessmann schüttelt den Kopf.
Ich muss da irgendwie eingreifen in diese Art, wie jetzt über diese Liebe geredet wird, ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist alles falsch oder sowas oder das ist ein männlicher Blick. Aber darf ich nur die 3 Sätze vorlesen, wo es um diese Szene geht? Was, so viel Hingabe meinerseits, so groß der Wunsch, Ihnen zu gefallen, um dann mit Ihrer Verachtung zu enden? Sie hatten mich gegen meinen Willen genommen und jetzt waren Sie sauer auf mich? Das ist eine sehr, sehr ambivalente Beziehung. Aber wir müssen sozusagen in dem Text dieser Frau, auch wenn es literarisch ist, erst mal ernst nehmen, dass sie sagt, sie wollte es nicht.
Und aber sie, das ist eine und Beziehung sie, von 40 Jahren.
Ich sage nur, man muss den Text trotz allem ernst nehmen.
Und, das ist eine Beziehung von 40 Jahren.
Richtig, habe ich auch gesagt. Nur muss man, wenn man jetzt so tut, als wäre...
Nein, man tut nicht so, sondern das war mit Ihrem Einverständnis.
Warum sagen Sie, das war mit Ihrem Eigenverständnis? Wenn sie hier schreibt, die einzige Quelle, die wir hier haben, ist Ihre, die sagt, sie wollte das nicht.
Weil es ihr zu spät war.
Sie wollte
es früher.
Wir wissen es alle nicht wirklich, aber ich möchte nur mal kurz erwähnen, nachdem Greta Jünger gestorben ist, wollte sie natürlich seine zweite Frau werden. Sie sagte auch selbst, dass sie ihn wirklich aus Liebe geliebt haben. Natürlich hat die Frau auch ein erotisches Gefühl für Jünger, sonst hätte sie ihn nicht so vergöttert und hätte sie ihn nicht so wunderschön gefunden. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber in diesem Teil, den sie da beschreibt, ist eben genau das drin, was man unter MeToo versteht, dass ein Mann einen sexuellen Kontakt mit einer Frau aufnimmt, die von ihm abhängig ist. Und sie betont, sie wussten, dass ich sie liebe. Sie wussten, dass ich es nicht ausschlagen kann. Und dann kommen sie zu mir und sind hinterher ärgerlich auf mich, dass sie mit mir geschlafen haben. Also wenn das keine paradoxe Struktur ist, dann verstehe ich nicht die Welt nicht mehr.
Das ist doch paradox. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Text der Versuch ist, zumindest sprachlich sich von diesem Ernst Jünger zu emanzipieren. Dahin ging vorhin meine Frage. Aber ich habe jetzt abschließend, ich glaube, darüber werden wir uns nicht einig, noch ein Thema, und zwar die Schriftstellerin Banin würde mich interessieren. Regt dieses Buch an, diese Autoren zu entdecken? Und jetzt reden wir nicht wieder über Ernst Jünger.
Auch wenn sie in diesem Buch jetzt sagt, dass sie keine literarischen Ambitionen hat, sondern sich tatsächlich freischreiben möchte, merkt man auch da, wie präzise sie doch Stimmungen auffangen kann, wie genau sie auch Jünger charakterisieren kann, wie sie Atmosphäre im Haus schaffen kann. Und zwar eine, finde ich, durchaus erotische Atmosphäre, an der sie natürlich beteiligt war. Also wenn man 4 Wochen im Badehöschen da rumläuft, dann ist doch klar, dass man irgendwie eine Situation auch mitschafft. Ja? Und diese Ambivalenz ist in dem Text das Interessante. Also das einerseits Wollende und das andererseits von beiden Seiten sich aus unterschiedlichen Gründen Verbietende. Und diese Verschränkung von Verbot, dass beide sich auferlegen und wollen und schwach werden, das kann man da beobachten.
Liebe ist dir verboten. Ernst Jünger und ich, die Aufzeichnungen der französischen Schriftstellerin Banin hat Alexander Pscherrer aus dem Französischen übertragen und herausgegeben. Der Band aus der Friedenauer Presse steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, zu Platz 3 der SWR-Bestenliste und zu einer Publikation der in Marokko geborenen und heute in Amsterdam lebenden Schriftstellerin aus Safa El-Khanoussi, Europa. Heißt ihr Romandebüt, das in den Niederlanden hymnisch gefeiert wurde und das nun in der deutschen Fassung von Stefanie Ochel im Hansa Verlag erschienen ist. Jörg Margenau, der Roman beginnt mit einer, ja, sagen wir mal, Auferstehungsszene. Wer kehrt da unter welchen Bedingungen und Umständen aus dem Totenreich zurück ins Leben?
Das ist die Hauptfigur dieses Romans, die heißt Salome oder Salma Abergel. Das ist, wie man dann am Anfang noch nicht weiß, aber später nach und nach sich zusammenpuzzelt, eine Künstlerin, die in Amsterdam Bilder im Keller hat und verschwunden ist. Ihre Lebensgeschichte ist eigentlich das, was aber dann das zentrale Thema in diesem Roman ist. Und diese Lebensgeschichte führt zurück nach Marokko, da ist sie 1957 geboren. All das sind dann Details, die nach und nach erst kenntlich werden. Sie hat eine Vergangenheit hinter sich in den sogenannten bleiernen Jahren Marokkos. Das waren die 70er, 80er Jahre unter König Hassan II. Anfang der 70er Jahre, falls Sie die marokkanische Geschichte jetzt nicht ganz und gar präsent haben, gab es Militärputsche in Marokko und anschließend eine brutale Verfolgung der Opposition, der Militärs, die an dem Putsch beteiligt waren, aber auch der Studenten, der Marxisten, der Islamisten, eigentlich alle, die in irgendeiner Weise gegen diese Königsherrschaft sich äußerten. Es gab Folterkeller, es gab Lager, es gab Zehntausende, die inhaftiert waren. Und eine davon war, wie man dann im Lauf des Romans erfährt, diese Heldin, die am Anfang eigentlich schon tot ist und dann aber doch wieder ins Leben zurückkehrt.
Und es gibt eine wichtige Figur, die wir noch kurz vorstellen sollten, Yusuf Slaoui. Dieser Mann war sowas wie ein Folterknecht in einem dieser Gefängnisse, die es gegeben hat in Marokko. Und der besucht sie dann irgendwann auch. Und da kommt es zu einer ganz besonderen Szene, über die wir vielleicht auch gleich sprechen. Auf jeden Fall gibt es eine Phase, in der diese Verbrechen aufgearbeitet werden.
War 2004 oder 2005. Hassan II. Ist 99 gestorben und sein Sohn hat dann die Regentschaft übernommen, Mohammed VI. Und hat eine Wahrheitskommission eingeführt, 2004, die dann in den nächsten Jahren die damaligen Opfer öffentlich reden ließ. Die waren dann auch im Fernsehen übertragen, diese Sitzungen. Die hatten rechtlich keine Konsequenzen, es wurde da niemand angeklagt, aber es war eine Form von, wir reden jetzt mal drüber. Also so viel gab es da. Und das spielt in dem Roman dann auch eine Rolle, weil dieser Folterknecht, der ein ganzes Kapitel aus seiner Perspektive füllt, das im Fernsehen sieht. Und er war der Folterer von Salome, von der Hauptfigur. Und wohnt auch in Amsterdam. Auch das ist interessant, dass also die Täter, die Opfer sich sozusagen auf der Straße treffen, ohne, er weiß es, weil er kennt sie, aber sie weiß es nicht. Aber dass diese Nähe und diese fehlende Auseinandersetzung, die dann so auf diesem medialen Umweg nur läuft.
Und er schaut sich im Fernsehen an, dass seine Vergangenheit vor Gericht steht. Damit wären wir bei der Lesepassage aus Safa El-Khanoussis Roman Europa, trägt jetzt Sebastian Miro vor. Bitte sehr.
Auf einmal waren sie im Fernsehen. Zig Dutzend Zeugen, die meisten verlebt, verwittert, verarmt. Manche konnten nicht einmal laufen und mussten von ihren Angehörigen in den Zeugenstand getragen werden. Er hatte damals panische Angst, jemand aus dem Publikum könnte aufspringen und rufen: Yusuf Slaoui, Mörder, Folterer, Verbrecher. Oder dass ein Foto irgendwo in den Dossiers auftauchen würde, dass sie ausgerechnet ihn, der keine 10 Jahre durchgehalten hatte, zum Sündenbock abstempeln würden. Wie sich bald herausstellte, wurde bei den öffentlichen Sitzungen kein einziger Täter namentlich genannt. Das war eine der Bedingungen für die Einrichtung der Wahrheitskommission gewesen. Es ging nicht darum, irgendwelche Schuldigen anzuprangern, sondern um das Schicksal der 10.000 Vermissten. Wo waren sie zuletzt gesehen worden? Wo hatten sie eingesessen? Diese kollektive Bestandsaufnahme sollte genügen, um eine neue nationale Ära auszurufen. Ganz ohne Tribunal. Das Ziel war, so hieß es, die Marokkaner mit sich und ihrer Geschichte zu versöhnen. Tagelang hatte er am Fernseher geklebt und versucht, ein Gesicht zu erkennen. Und jedes Mal hatte er aufgeatmet, wenn er unter den Zuschauern niemanden entdeckte, dem er persönlich etwas angetan hatte. Und wenn er schon niemanden erkannte, wie sollten sie ihn dann erkennen? Am Ende wurde nur ein Bruchteil der Tausenden von Zeugenaussagen, die bei der Kommission landeten, für gültig erklärt. Eine Handvoll Ex-Gefangene samt Angehörige wurden ausgewählt, um vor laufender Kamera ihre Geschichte zu erzählen. Die Sitzungen waren stark besucht. Am Eingang stauten sich Scharen von Schaulustigen und stolperten übereinander, um einen Platz im Saal zu ergattern, was in den meisten Fällen nicht klappte. Dann wurde es heikel, denn die Menschen einfach brutal aus dem Gebäude zu prügeln, war angesichts des Kontexts und des Beiseins von Kameras auch keine Option. Die Leute krakeelten durcheinander, alle wollten eine Aussage machen und die Kommission guckte ratlos aus der Wäsche. Um sie alle zu entschädigen, fehlte das Budget. Slaoui traute seinen Augen kaum, als er sah, wie diese kommunistischen Klugscheißer, die sie eben noch Schmarotzer und warme Brüder geschimpft hatten, plötzlich im Fernsehen ihren großen Auftritt bekamen. In jenen Tagen fiel er in ein dunkles Loch. Fieberhaft durchforstete er sein Gedächtnis nach möglichen Beweisen, die sie gegen ihn vorbringen konnten. Beweise, die er in einem Tobsuchtsanfall abschmettern würde. Dann stünde Aussage gegen Aussage. Angriff war immer noch die beste Verteidigung.
Sebastian Mirolas aus Safar Al-Khanoussis Roman Europa, der für den Hansa Verlag aus dem Niederländischen von Stephanie Ochel übersetzt worden ist. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Eberhard Falke, es dauert ja so, ich würde mal sagen, fast 150 Seiten, bis man zum Kern dieses Romans vordringt. Das ist die Geschichte, die wir jetzt auch schon kurz skizziert haben. Die Verbrechen in Marokko, mit denen alle Figuren in irgendeiner Weise dann zu tun haben. Welche Erzählfäden spinnt nun die Autorin um dieses, sagen wir mal, schwarze Romanloch?
Viele. Es ist nicht ganz so einfach, einen Überblick zu behalten bei diesem Roman und über die vielen Figuren, die dabei auftreten. Und das ist etwas, was die Autorin aber beabsichtigt. Der Titel ist ja klarerweise zu erkennen, Europa, das ist Europa. Und sie macht aus dem Europa der Migranten, dieser marokkanisch-tunesischen Migranten in diesem Falle, macht sie ein manchmal fast fantastisches Territorium, in dem alles Mögliche passieren kann, nicht unbedingt zauberische und wundersame Dinge, aber so wie sie das beschreibt, diese Grenzüberschreitung, diese unterschiedlichen Menschen, die sich da treffen, diese vielen Geschichten, die da zusammenlaufen, sei es in einer Pariser Kellerbar, wo die Migranten sich treffen und saufen und ihr Unglück ertränken und ihre Liebschaften anzetteln und ihre Geschichten erzählen, sei es in Amsterdam, wo auch ein wichtiger Schauplatz ist. Es gibt ungefähr 3 bis 4 Schauplätze. Das eine ist Amsterdam, das andere ist Paris. Und dann spielt auch Casablanca und Tunis eine Rolle. Das heißt, es ist ein Roman, in dem einzelne Anekdoten und Geschichten ineinander übergehen und es gar nicht einfach machen, sich zu orientieren. Hat man sich aber erst einmal orientiert. und weiß man ungefähr, welche Funktionen die einzelnen Figuren haben, dann hat man natürlich im Mittelpunkt diese Malerin, die ein paar Jahre im Gefängnis war und gefoltert wurde. Es gibt ihren Sohn, es gibt eine junge Frau, die in einem Imbiss mitarbeitet und die Bilder behütet in Amsterdam von dieser Malerin, die dann aber später zerstört werden von ihrem Sohn. Also eine sehr dramatische Geschichte. Und was mir aber bei alledem unglaublich gefallen hat an diesem Buch, das ist diese Lebendigkeit des Erzählens, diese dichte Textur der Beschreibungen, der Begegnungen, der Anekdoten, die da aneinander gehängt werden. Und wenn man bedenkt, dass die Autorin erst 34 Jahre alt ist, was natürlich für eine Schriftstellerin nicht so jung ist, aber sie sagt auch selber, sie hat viele Geschichten zusammengespannt, die sie von ihren Verwandten, Eltern und so weiter gehört hat. Aber mit welcher Virtuosität sie das macht, von Dingen zu erzählen, die sie aus eigener Anschauung nicht unbedingt erlebt hat, das ist meisterhaft. Fand ich ganz großartig.
Maike Fessmann, wie würden Sie das beurteilen? Meisterhaft? Man könnte jetzt vielleicht auch denken, diese vielen disparaten Tonfälle, die unterschiedlichen Perspektiven, dass das Ganze auch vielleicht ein bisschen disparat ist und der Text unter einem erzählerischen Wildwuchs leiden würde. Aber jetzt haben wir fast so wie ein Blurb gehört, das ist ein Meisterwerk. Ja, wie sehen Sie das?
Ja, ich finde auch, dass es ein ganz außergewöhnlicher Roman ist und erst recht ein außergewöhnlicher Roman für so eine junge Autorin. Und zwar vor allem in Hinsicht darauf, dass es auf der einen Seite eben ganz realistische Geschichten sind, so wie es Eberhard Falke auch schon beschrieben hat, es sind diese realistischen Geschichten. Also auf der einen Seite ist eben Marokko sozusagen in der postkolonialen Situation, die ganzen Gewalttaten dort, dann die Situation in Amsterdam und Paris, Alltag von Migranten und gleichzeitig hat sie eben diese Traumebene drin. Sie nennt es mal 21. Arrondissement und das taucht immer wieder auf als Motiv. Das ist praktisch ein Ort oder eine Zeit, die nicht ganz wirklich ist und die einerseits vergangen ist und andererseits in der Zukunft liegt, im Prinzip das Imaginäre umfasst all dieser Menschen und vor allem eben auch einerseits die Träume, die Hoffnungen, aber auch die Angstträume, die riesigen, also man könnte vielleicht sagen, der psychische Ballast, der dabei durch die Welt geschleppt wird, wenn Leute migrieren, der muss irgendwo hin. Und der ist in diesem Buch, der flautet so mit über verschiedene Szenen. Und gleichzeitig hat dieses Buch eigentlich auch ein relativ klares Gerüst letzten Endes in der Figurenkonstellation. Und zwar ist das das Verhältnis dieser Mutter zu ihrem Sohn. Der Sohn heißt Irad und ist im Gefängnis auf die Welt gekommen und flieht förmlich nach Paris von seiner Mutter weg und arbeitet in dieser Bar im Le Souterrain, also im Untergrund, was ein starkes Motiv ist an vielen verschiedenen Stellen, so wie die junge Frau eben ihr Haus in Amsterdam bewohnt und diese Bilder von ihr eben im Keller untergebracht sind. Und offenbar ist dieses Verhältnis von Mutter und Sohn sehr zerrüttet von Anfang an. Er hat den Eindruck, dass sie ihn nie wertgeschätzt hat. Sie hat ihn beschämt und sie war sehr ehrgeizig. Und er sagt, ich war der Spaltpilz, der ihren Ehrgeiz zerstört hat. Und nicht nur dieses Verhältnis zwischen Mutter und Sohn spielt in der Hinsicht eine Rolle, sondern überhaupt Kindlichkeit. Also das taucht an verschiedenen Stellen auf, also der Verlust von Kindheit, den die junge Frau, die in ihrem Haus wohnt, auch erlebt. Und da gibt es auch so eine phantasmagorische Szene, dass sie sagt, dieses Haus ist eigentlich unheimlich, dieses Haus von Salome, aber es erinnert sie an das Haus ihrer Kindheit und ihr Vater war wahnsinnig und sie fühlt sich in diesem Haus trotzdem irgendwie geborgen. Und die Fähigkeit, solche Räume aufzumachen, in denen Albträume einen Ort haben und in dem Europa auch als großes, wildes Tier beschrieben wird, eine Art Monster, von dessen Rücken man jeweils jederzeit abgeschüttelt werden kann, zum Beispiel. Ja. Das ist ganz großartig. Also sie findet tolle Bilder und hat eben diese beiden Aspekte, dass sie den Realismus kann und diese poetische Verarbeitung von Ängsten und Wünschen in diesen Text einbringt. Das ist großartig, würde ich auch sagen.
Man muss vielleicht noch ergänzen, dass Salome aus einer jüdisch-marokkanischen Familie kommt und ihre Galeristin in Amsterdam, die dann eine der Figuren ist, die sich auf die Suche nach ihr macht, nach dem Verschwinden, auch aus einer Familie von jüdischen Überlebenden stammt. Und so kommt dann nochmal ein anderes Thema und ein geschichtlicher Grund dazu. Und auch der Blick von außen auf dieses Europa mit seiner Katastrophengeschichte, der fast schon Mitleid hervorruft. Es kommt an einer Stelle, glaube ich, sogar wörtlich vor, dass sie auf Europa oder Europa gucken und sagen, diese Katastrophe, was ist das überhaupt für ein Kontinent? Aber das ist andererseits der Kontinent der Zuflucht.
Die marokkanische Jüdin sagt, unsere Familie hat auf Europa geguckt während
des. Und dass sie eine Verschwundene ist, das ist, finde ich, auch für die Konstruktion des Romans nochmal ganz wichtig. Also im Mittelpunkt steht da eine Figur, die einem schon als tot vorgeführt wird und die fehlt. In der Mitte ist der Roman leer. Alle sind auf der Suche nach ihr. Und drumherum, um diese Leerstelle, ist gebaut ein Chaos von Geschichten, von Figuren, von Unübersichtlichkeit, von Unzugehörigkeit, von wir müssen uns irgendwie durchsuchen. Und das muss man im Lesen nachvollziehen. Und das finde ich als formales Prinzip ziemlich genial. Also wie diese Geschichtenfülle Unübersichtlichkeit vermittelt und damit auch sagt, genauso ist die Lage der Migranten in Europa.
Das finde ich auch sehr faszinierend, dieses permanent Zwielichtige von allem. Das, was du sagst, das ist zwischen Realismus und Poetisierung der Traumata und Ängste. Und in diesem Zwielicht bewegt sich eigentlich der ganze Roman und das hält sie durch. Eigentlich in jedem Handlungsabschnitt, es gibt ja ein paar Handlungsabschnitte, die man gut unterscheiden kann. Und das ist sehr faszinierend, weil sie damit eine Gesamtatmosphäre schafft, die einen wirklich in den Bann zieht und das Gefühl hat, dieses Territorium, was sie da aufmacht, erzählerisch, das hat eine ganz eigene Atmosphäre und so ist über Migration zwar en Detail, kennt man solche Geschichten. Natürlich läuft Migration oft so, wenn es politische ist, dass man auch zwischen diesen Geheimagenten sich noch durchschlängeln muss im Exilland. Aber sie macht das auf eine sehr starke Art und Weise.
Nachteil ist ein bisschen, dass man irgendwie doch am Anfang lange braucht, bis man da wirklich reinfindet. Und diese Figuren, die da an der Bar sitzen, dann versucht man sich die Namen zu merken und die kommen dann aber im Grunde gar nicht mehr vor. Also sind Geschichten, die sind um der Geschichten willen drin und man muss linear sich da drauf einlassen.
Safa El-Hanoussis Roman Europa, aus dem Niederländischen von Stephanie Ochel übersetzt, erschien im Hansa Verlag, Platz 3 der SWR Bestenliste im März. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR Bestenliste. Auf Platz 2 steht der, ich glaube, dritte Roman der polnischen Schriftstellerin Dorota Masłowska, deren Theaterstücke, das sollte man vielleicht auch erwähnen vorneweg, auch auf deutschen Bühnen zu sehen sind. Im Paradies heißt das Buch, das für den Rowohlt Verlag von Olaf Kühl ins Deutsche übertragen wurde. Maike Fessmann, welche Figuren leben denn im titelgebenden Paradies und wie wird davon erzählt?
Also im Paradies leben die Figuren nie lange, wie man sich vorstellen kann, weil Paradies heißt ja auch immer Vertreibung, die ist nicht weit und bei Dorota Masłowska ohnehin. Ja. Es sind insgesamt 10 Episoden, auch mit einem ähnlichen, gar nicht so unähnlichen Surrealismus, also sehr realistisch erzählt. Und dann gibt es immer wieder Stellen, wo man sagt, das kann jetzt nicht wirklich sein, wenn zum Beispiel in der ersten Geschichte eine Frau ihren Liebhaber zu sich einlädt und sie will ihren Sohn, neurodiversen Sohn, weghaben in der Zeit und sie versucht, ihn irgendwie eine Freundin zu verschachern, die hat aber auch was vor, aber er ist einfach im Weg, ja. Irgendwann sagt er, ja, ist ja gut, er geht in sein Lieblingszimmer aufs Klo und er heißt Damian wie sein bei einem Hurrikan verstorbener Onkel. So viel erfährt man am Anfang von diesem Jungen. Und er geht ins Klo und verschwindet in der Kanalisation. Weg ist er. Ja, das ist sozusagen die erste Episode. Er taucht dann hinterher wieder auf. Das ist eine wunderbare Rondo-Konstruktion. Aber solche Situationen gibt es durchaus öfter. Es gibt einen Jungen, der ist 12 Jahre alt, der offenbar von seinen Eltern, der zum Angeln gehen darf, weil die Eltern sich wahnsinnig streiten. Und dann ist er auch aus dem Weg und angelt. Freut sich, dass er das tun kann. Und während der Angel entdeckt er irgendwas Seltsames, so wird es uns beschrieben, irgendwie Frauen, Beine, ja, seltsam. Und dann wird eine andere Geschichte erzählt. Eine kroatische Studentin, Schriftstellerin, bekommt ein Stipendium in einem reichen, wohlsituierten Land, das irgendwie Mülltrennung zur Religion macht oder eine Mischung aus Religion und Sport. Also es muss Deutschland sein oder die Schweiz. Und badet in diesem See, der aussieht wie ein See in Windows, also sehr künstlich. Und die kommt offenbar dort zu Tode, weil sie plötzlich beim Schwimmen von einem Imposter-Syndrom überfallen wird. Sie kommt ins Zweifeln, ob sie das kann, schwimmen, und ertrinkt. Und wie diese Geschichte erzählt ist, dass der Junge das beobachtet, am Rande seiner Wahrnehmung, es eigentlich gar nicht wirklich sehen will, aber eben doch gesehen hat und am Ende dieser Frau sogar ins Gesicht geschaut hat. Also er erinnert sich an die Brillengläser und dann schreibt sie eben, dass er mit diesem Trauma jetzt sein Leben lang umgehen muss. Und sowas kann sie beschreiben, wie so eine schlimme Sache ins Unterbewusstsein absinkt, eigentlich gar nicht da ist, aber ein ganzes Leben bestimmt. Und das macht sie auf unglaublich famose Weise, ja. Und es gibt eine andere Geschichte, die spielt in einem Hotel.
Dieses Hotel hat einen wunderbaren Namen. Man sollte mal herausfinden, ob es das in Warschau tatsächlich gibt. Es heißt Encore. Das sagt ja schon ziemlich viel. Da trifft man sich, ist wahrscheinlich sowas wie ein Stundenhotel. Man trifft sich mit dem Liebhaber, mit der Liebhaberin. Das wird ja auch eine Affäre erzählt. Und um ein Gefühl für den Tonfall dieser Prosa zu bekommen, trägt nun Sebastian Miro eine kleine Passage daraus vor. Bitte sehr.
Im Hotel herrschte eine seltsame Atmosphäre der Unbeständigkeit. Alle schienen hier nur vorübergehend beschäftigt zu sein. Nur so lange, bis das Glück ihnen wieder halbwegs hold war. Dazu kam es natürlich nie. Und die Summe der persönlichen und systemhaften Fehlschläge wuchs unaufhörlich. Uns störte das nicht. Für uns war der vernachlässigte Ort ein Todpunkt, eine abstrakte Mulde, in der die Wirklichkeit uns nicht überfallen konnte, weil sie hier einfach hundertprozentig nicht existierte. Hier suchte uns niemand, wollte uns niemand bewerten, niemand reinreden, wie das Außenstehende in der Regel tun. Ich mache mir Sorgen um dich. Oder alle sagen das, womit sie nur ihrer eigenen Kleinkariertheit freien Lauf lassen. Im Hotel Encore verschwanden wir vom Radar der Realität. Manchmal kassierten die Angestellten uns gar nicht ab oder gaben den Versuch wegen eines kaputten Kartenlesegeräts auf. Und das Zimmer, zu dem wir den Schlüssel bekamen, war insgesamt ungelüftet und vermüllt von früheren Gästen. Unklar, ob hier überhaupt jemand irgendwann sauber gemacht oder nach dem Rechten gesehen hatte. Sobald die Tür hinter uns zugefallen war, das weiß ich noch, trat immer ein Moment tiefer Beschämung ein. Wie es hier aussah, war uns peinlich. Krümel, Haare, Lippenstift an einem Glas, Spuren von Kot und fremdem Blut, die herumliegenden Halbmonde abgeschnittener Fingernägel und angetrockneter Ketchup waren der Ekstase nicht förderlich. Sie steigerten die Fremdheit zwischen uns. Peinlich berührte uns die Vergänglichkeit, Gemeinheit und Derbheit des irdischen Daseins. Gleich darauf aber zog uns ein ungewöhnlicher körperlicher Elektromagnetismus zueinander hin. Und es war uns egal, dass der Fernseher nicht richtig funktionierte, das Furnier von der Sofalehne abblätterte und das Klopapier so billig und dünn war, dass man das Loch im Arsch dadurch erkannte. Ein Außenstehender hätte an der ganzen Situation bestimmt nichts Ungewöhnliches bemerkt. Zwei nackte Körper, die sich im seifigen Mondlicht wälzen, sich stundenlang abtasten, gründlich wie die israelische Sicherheitskontrolle am Flughafen. Zwei Silhouetten, die sich gierig fraßen und doch nie satt voneinander wurden, nur immer noch hungriger vom großen Fressen.
Sebastian Miro las aus Dorota Maslowskas Roman Im Paradies in der deutschen Fassung von Olaf Kühl, erschienen im Rowohlt Berlin Verlag, Platz 2 der SWR Bestenliste im März. Vielen Dank. Zwei Liebende, die nie satt voneinander wurden, sondern, wie es im Buch heißt, immer noch hungriger vom großen Fressen. Eberhard Falke, man ahnt ja schon, dass irgendwann doch ein Sättigungsgefühl eintritt. Was zeichnet denn diese rasanten Episoden, wir haben das ja gerade eben schon gehört, erzählerisch aus? Vor allem im Hinblick auf das Thema schlechthin in diesem Buch. Jedenfalls meine ich das, nämlich Sex und Liebe.
Ja, man könnte das natürlich doppeldeutig verstehen. Ein Sättigungsgefühl tritt in verschiedenen Weisen auf. Auf jeden Fall haben Sex und Liebe niemals ein gefälliges Gesicht, sondern sie schlagen oft um in Ekel, in Dreck, in Schmutz, in Überdruss und dergleichen. Und dieses Hotel, in dem die beiden sich treffen, die wird dann nach einer späteren Liebesnacht dann einfach abgerissen von einer Abrissbirne. Das heißt, die Welt ist auch nicht stabil. Dorota Maslowska, die macht etwas prinzipiell so, sie reißt dem Leben das gefällige Gesicht ab, falls das Leben so etwas haben sollte. Und sie schwärzt es alles ein. Und das macht sie ziemlich geschickt und ziemlich wortreich und witzvoll. Aber sie macht es natürlich auch bis zum Anschlag in dem Sinne, dass man sich irgendwann mal fragt, jetzt reicht's doch langsam mal. Sie hat schon viele Bücher dieser Art geschrieben und ich hatte den Eindruck, es ist dann doch, also zumindest in der zweiten Hälfte dieses Buches, wird die Manier erkennbar und man wird auch ein bisschen überdrüssig dieses Negativismus, den sie da an den Tag legt. Also so ging es mir zum Beispiel, ja. Sie hat ihm ja auch kein vernünftiges Ende verpassen können.
Darüber müssen wir sprechen. Jörg Margenau, das ist nämlich die interessante Frage. Sind das nur für sich genommene kleine Erzählungen? Stehen die für sich? Wie entsteht gewissermaßen aus diesen Shortcuts ein Roman? Oder tut es das überhaupt?
Shortcuts ist ein großes Wort, weil es ist dieser tolle Film von Robert Altman mit Kurzgeschichten von Raymond Carver, an die es in der Tat ein kleines bisschen erinnert. Carver, bei dem gibt es auch eine Geschichte mit einem Toten im Wasser zum Beispiel. Da gibt es sogar inhaltliche Bezüge. Allerdings ist das hier, finde ich, da einen Roman drauf zu schreiben, eine verlegerische Frechheit. Denn das ist es nun mit Sicherheit nicht. Bestenfalls sind es Erzählungen, die vom Ende her dann ein bisschen verzahnt werden. Allerdings auch doch auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl hatte, das sind eher die schwächeren Texte dieses Buches, die nochmal auf den Anfang zurückverweisen. Also der Junge, der dann im Paradies dann da sozusagen ankommt auf der Insel zum Beispiel, fand ich schwach. Mir ging es auch so wie Eberhard Falke, dass ich tatsächlich die Sättigung jetzt nicht im Buch gelesen habe, sondern an mir selbst verspürt habe, so etwa ab Mitte des Buches. Die ersten 3-4 Geschichten fand ich wirklich großartig, auch in der Frechheit. Wir haben ja gehört, auch die Metaphern, die sie benutzt, die immer sehr präzise sind, sehr gut gewählt. Also man liest das oder ich habe es mit wirklich großem Vergnügen gelesen und merkte dann, so auf halber Strecke hatte ich auch das Gefühl, jetzt wird es irgendwie redundant. Also ich habe verstanden, dass die Welt jetzt irgendwie sehr zerbrechlich ist und dass die Figuren alle auch wirklich prekäre Gestalten sind. Schön ist wiederum, wie sie es schafft, aus der Binnenperspektive meistens zu erzählen. Das sind ja Figuren wie zum Beispiel ein Banker, der so ein Aufschneider ist. Ja? Und man merkt aus dem, was er erzählt und der Diskrepanz dessen, was er tut, dass alles, was er erzählt, eigentlich totaler Unsinn ist. Aber man geht da mit. Und das macht sie, finde ich, sehr, sehr gut, so diese Figuren sozusagen von innen heraus unglaubwürdig zu machen, indem sie sie selber reden lässt. Aber auch das ist ein Verfahren, das, also Manierismus kann man das durchaus nennen. So ab Mitte des Buches war ich so ein bisschen
vielleicht eine,
genervt
davon. Ein kurzes Beispiel. Es gibt ein Paar, das miteinander schläft. Und das muss sie natürlich auch in ein finsteres Licht rücken. Wie macht sie das? Indem sie dann ziemlich eindeutig beschreibt, wie das Essen, das man vorher zu sich genommen hat, beim Beischlaf in den Bäuchen herumschwabbelt. Das heißt, die Diskreditierung des Beischlafs, die darf man sich schon mal riskieren. Aber solche Scherze macht sie halt. Und warum heißt es Paradies? Weil Paradiesvorstellungen auch ab und zu vorkommen, ganz kurz. Wie sehen die aus? Der Junge, der spült sich das Klo runter, geht durch den Kanal und landet irgendwo in einer heruntergewirtschafteten Südsee, wo er dann auf diesen Onkel trifft. Natürlich ist das reine Fantastik. Aber es ist ein Bild, in dem natürlich auch das Paradies schlecht wegkommt bzw. absäuft. Dann gibt es noch 2 andere Quasi-Paradiesbilder, wo eine junge Frau zum Beispiel mitten in der Stadt nach einem schlimmen Tag irrt sie durch die Stadt und plötzlich steht vor ihr ein Schiff, in das sie einsteigt. Ein Schiff wird kommen. Auch ein schönes Hoffnungsbild, aber nichts wert. reine Erzählkulisse. Also die Erzählerin macht uns schon klar, die Leute, die leben mit Verblendungen. Und diese Verblendungen, die werden sie nicht los. Und sie nimmt sie ihnen auch nicht ab.
Also ich sehe das ganz anders. Also ich finde es unglaublich witzig und drastisch und hätte auch
hätte
für mich auch länger weitergehen können. Und ich finde sie gerade in dieser Mischung. Ich meine, es ist ein polnisches Buch. Also es ist schon ein Polenporträt, das sie da macht, ja. Also auch mit der Energie und mit der Drastik. Und wenn wir jetzt auch da uns praktisch jetzt auf die Liebesverhältnisse kaprizieren, ist es sehr auffallend, dass die Frauen diejenigen sind, die Sex wollen, und die Männer sind immer so ein bisschen schlaff oder stehlen sich davon. Das ist auch in dieser Encore-Geschichte so. Die Frau hat überhaupt keinen Bock mehr auf ihren Alltag. Sie ist verheiratet und hat ein Kind und die will jetzt was erleben, ja. Und sie sagt, sie hat, ich glaube, Liebe wie eine Bombe im Bauch, ja. Und diese Art, das ernst zu nehmen und zu persiflieren gleichzeitig. Und diese ganzen Bilder, die im Netz durch die Gegend flirren, die wir im Fernsehen sehen, diese Bilder des Konsums und des Begehrens, mit denen der Osten ja überschwemmt wurde, ja, das beschreibt sie eben auf eine sehr spezielle Art und Weise und macht sich auf der einen Seite drüber lustig und auf der anderen Seite findet sie aber eine tolle Ausdrucksform für diese Situation. Und sie beschreibt das Zersplittern der Wirklichkeit durch unsere Wahrnehmung, durch Internet.
Nicht durch unsere Wahrnehmung, weil sie trasht alles. Nein, sie macht aus allem Trash.
Nein, aber
und wenn wir jetzt diesen Kurzschluss machen würden, dass das Polen ist, dann könnte Polen ja auch mit einem Recht sagen, Me Too. Wieso ist das ein Porträt von Polen?
Es ist kein Porträt von Polen, aber Polen spielt...
Es ist noch nicht einmal eine Satire über Polen, sondern es ist natürlich eine Satire über eine bestimmte Wirklichkeitssicht, der sie widerspricht. Das heißt, sie lässt keine glimpflichen Lösungen zu, sie lässt keine positiven Bilder zu. Und das hat natürlich eine gewisse Aggressivität, die ich auch interessant finde und die mir auch gefällt, weil sie teilweise unglaublich freche Formulierungen hervorbringen.
Ich finde sie aber gar nicht so negativ.
Es ist kein Realismus.
Aber ich finde sie gar nicht so negativ. Und inwiefern ist es jetzt unzugänglich, dass die Bilder, die man im Netz sieht, in diesem Buch vorkommen? Also wenn so ein See aussieht wie ein Bildschirmschoner in Windows, ist das eine gute...
Das sind Medienzitate.
Ja, aber klar, unsere Wirklichkeit ist doch davon geprägt.
Ja, dagegen habe ich ja auch nichts gesagt.
Wir sind doch den ganzen Tag damit beschäftigt und das verarbeitet sie doch gut. Also,
naja, das sieht auch halt, dieser, wie du vorhin zitiert hast, das sieht halt eine Wasserfläche aus wie der Bildschirmschoner auf Windows. Das kennen wir alles. Gut, das ist natürlich eine Einarbeitung, genauso wie sie soziale Medien einarbeitet und zum Beispiel eine Figur bringt, die eine Influencerin dann auf dem Kanal runtermacht und beschimpft. Klar sind das alles Erscheinungen von heute. Und die passen ja auch in diese Trash-Welt. Das ist ja unbestritten. Aber dass sie daraus sozusagen das Bild eines Landes machen würde, das würde ich bestreiten.
Und sie beschreibt doch zum Beispiel auch die Eltern der kroatischen Schriftstellerin. Die Mutter ist dominant und der Vater ist dement und irgendwie kommen die nicht mehr aus dem Puschen. Und da gibt es einen Satz, der ist doch auch fantastisch. Auf der steilen, vereisten Schräge einer immer weniger verständlichen Wirklichkeit rutschen die beiden ins unidentifizierbare Nichts. Als Beschreibung für, man muss zugucken, wie die Eltern langsam ihren Lebenswillen aufgeben. Und so hat sie immer wieder ganz, ganz präzise
Sie hat dieses eine Bild, wo ein tröpflicher Januartag aussieht, wie die tiefgehängte Rigipsdecke in einem Swingerclub, in dem das Wasser von der Decke tropft.
Das hat mir auch gut gefallen.
Das ist natürlich ein starkes Bild.
Also das Buch ist offenbar Geschmacksfrage.
Auch ein sehr...
Wir halten den
artifizielles Bild.
Wir halten den Dissens fest. Dorota Masłowskas Roman Im Paradies in der deutschen Fassung von Olaf Kühl, den ich, glaube ich, noch mal lobend erwähnen muss, weil es nämlich wirklich, ohne dass ich jetzt Polnisch kann, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich eine Übersetzung, die sehr nah am Original ist. Erschienen ist das Buch im Rowe Berlin Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Wir kommen zur Spitzenreiterin der Bestenliste und zu einer Schriftstellerin, die seit ihrem Debüt Sommerhaus später ja sowas ist wie ein Star der deutschsprachigen Literatur. Judith Hamann hat ein neues Buch veröffentlicht. Ich möchte zurückgehen in der Zeit, heißt der Band aus dem S. Fischer Verlag. Es geht um den Großvater der Autorin, der bei der SS war. So viel ist völlig klar. Und es geht um eine Familie, die über diese Vergangenheit nicht sprechen möchte. Eberhard Falke, der Text beginnt mit der Erinnerung der Mutter an die Tätowierung der Blutgruppe ihres Vaters unter ihrem linken Arm. Wohin führt diese biografische Zeitreise?
Die führt dazu, dass die Ich-Erzählerin, die man mit der Autorin zum Teil identifizieren kann, die genaueren Hintergründe auflösen will, die um ihren Großvater, der bei der SS war, sich ranken. Und man weiß in der Familie nichts, sie will mehr wissen und sie fährt nach Radom in Polen, weil es ein Foto gibt, das der Großvater gehegt und gepflegt hat und mit einigem Stolz auch manchmal vorgezeigt hat, wo er auf einem Motorrad mit einem Kameraden, glaube ich, vor einem bestimmten repräsentativen Gebäude in Radom zu sehen ist. Aber das ist das Einzige, was man über diese Tätigkeit des Großvaters weiß. Und die Erzählerin versucht nun auf dieser Recherchereise, es ist eine regelrechte Recherchereise, die sie nach Radom unternimmt, mehr herauszufinden. Also sie will Dokumente finden, sie will ins Stadtarchiv gehen und so weiter, in die Bibliotheken. Sie versucht, den Ort der Fotografie aufzufinden, was ihr auch gelingt. Und sie verbringt also kurz und gut einige Wochen dort und darüber berichtet sie uns.
Ob sie wirklich alles herausfinden will und was sie uns als Publikum dann auch in diesem Buch präsentiert, darüber werden wir wahrscheinlich gleich zu sprechen haben. Sie fährt dann auch noch nach Neapel, wo ihre Schwester lebt. Das ist gewissermaßen der nächste Teil. Wir bleiben aber jetzt im polnischen Radom, denn dort gerät die Erzählerin in eine Existenz- und Schreibkrise. Damit wären wir bei der Lesestelle, die Antje Kall vorträgt.
Alles in allem war es natürlich so, dass ich in Radom versuchte, etwas zu schreiben. Längere Sätze über meine Reise zu schreiben. Ich weiß nicht für wen, sorry, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen. Auch anders. Mir fiel diese unwiderstehliche Zeile aus heiterem polnischen Himmel ein. Längere Sätze über meinen Großvater, der ein Mitglied der Waffen-SS gewesen und im Sommer 1941, in dem die Deutschen in die Stadt Radom eingezogen waren, die Leute erschossen, die Erschossenen an die Laternenpfähle auf der Jeromskiego gehängt hatten, hier gewesen war. Er hatte sich in diesem Sommer in der lieblichen polnischen Sonne mit nackten Schultern vor eine Kamera gestellt. Selbst wenn es ihm in dubio pro reo gelungen sein sollte, sich aus allem rauszuhalten, hatte er sich doch mit diesem eigenen Ausdruck des Stolzes fotografieren lassen und er hatte dieses Foto später haben wollen und dann auch aufgehoben. Er hatte das fertiggebracht. Ich versuchte etwas darüber zu schreiben. Natürlich gelang mir das nicht. Gelang ist nicht der richtige Ausdruck. Oder anders gesagt, mir schien ein gelingender Text über eine Reise wie diese nach Radom gar nicht möglich zu sein. Wenn ein Text über eine solche Reise gelungen war, war er zugleich missglückt. Ganz bestimmt falsch. Es wäre unmöglich, über einen Großvater, der aller Wahrscheinlichkeit nach an der Errichtung und Auflösung eines Ghettos, an einer Auslöschung beteiligt gewesen war, einen gelingenden Text zu schreiben. Was kann man ausdrücken? Nichts kann man ausdrücken. Es war natürlich ebenso unmöglich, das unbeschädigt einzusehen. Ich fand keine Warte, von der aus ich meine Lage hätte überblicken können. Welche Warte hätte das sein sollen? Es gab keine. Wenn ich schrieb, dass ich mich mit Gedanken dieser Art quälte, bereute ich das sofort. Es war sofort falsch, unangemessen und verlogen. Und das Wort unangemessen war nicht das Richtige. Das Wort verlogen war verlogen. Die Empfindung der Ambivalenz war die allerfalscheste. Aber eine andere hatte ich nicht.
Antje Kall las aus Ich möchte zurückgehen in der Zeit von Judith Herrmann, erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Applaus Georg Margenau, das war, glaube ich, eine ganz zentrale Stelle in diesem Buch. Die Autorin ringt um die richtigen Worte für ihre Gedanken und Empfindungen, während die Großvaterrecherche, so scheint es jedenfalls, mehr oder weniger scheitert. Ich habe mir zwischendurch die Frage gestellt, ob auch dieses Buch insgesamt gescheitert ist. Wie würden Sie das beurteilen?
Judith Herrmann sagt es ja eigentlich an dieser Stelle sehr drastisch selbst. Ein gelungenes Buch über einen SS-Großvater und die Reise nach Polen wäre misslungen. Es muss misslungen sein, um einigermaßen als gelungen gelten zu können im Umkehrschluss. Und da frage ich mich dann, warum schreibt sie dieses Buch überhaupt? Hätte sie vielleicht besser lassen sollen. Denn tatsächlich fällt ihr zu diesem Großvater überhaupt gar nichts ein. Und sie findet auch wenig, außer dem Platz, wo dieses Foto gemacht wurde. Und ansonsten geht es weniger um den Großvater als um die Autorin selbst, um ihr Befinden, um ihr Ringen, um Sprache, um eine Suche nach ich weiß nicht was. Ich finde das einigermaßen peinlich, muss ich sagen. Und gerade wenn man einen SS-Großvater hat, von dem ja die deutsche Literatur wimmelt mittlerweile, von Vätern, Großvätern, Urgroßvätern dieser Art. Und man hat aber eigentlich weiter nichts dazu zu sagen, als dass man sich dann doch irgendwie schlecht gefühlt hat während der Recherche. Dann ist mir das ein bisschen zu wenig. Und was das dann noch mit der Schwester in Neapel zu tun hat, ist eine andere Frage. Es geht um Vergessen, es geht um Erinnerung, es geht um das Vergessen der Mutter. Das ist auch der Auslöser der Reise, dass sie plötzlich überhaupt nichts mehr weiß und nicht mehr weiß, wer sie selber ist. Und dann muss die Autorin also das zum Anlass nehmen und die Familiengeschichte ergründen. Ich finde das alles in dieser Zusammenstellung und in der Hilflosigkeit auch des Herumstocherns im Dunkel der Geschichte eher peinlich.
Maike Fessmann, teilen Sie diese Kritik?
Ja, ich finde diesen ersten Teil auch wirklich hochproblematisch, mit dem gleichen Gefühl, wenn sie nichts rausfindet, dann sollte sie das lassen. Also was sie dann beschreibt, dass sie in diesem Zimmer sitzt und dann hängt sie Familienfotos auf, ein Foto ihrer Mutter bei der Konfirmation, wo der Vater die Hand auf die Schultern legt und der Vater, der Mutter, also der Großvater, sieht recht sympathisch aus und eine glückliche Familie. Das sind ja alles die Bilder, die man über den Nationalsozialismus kennt. Komischerweise waren das auch liebende Väter, die gemordet haben und Hunde mochten und all das. Also da findet sie überhaupt nichts raus. Und ich würde dann auch sagen, oder sie sitzt im Café und liest mitschillig die Unfähigkeit zu trauern und beobachtet sich dabei und weiß, dass sie ein komisches...
Kurze Zwischenfrage. Es ist, glaube ich, nicht ganz klar, ob sie nichts herausfindet. Sie teilt es uns nur nicht mit. Weil es gibt ja Leute, die sie trifft und man weiß es nicht genau, ob das jetzt überhaupt ihr Thema ist.
Also
sie hat Kontakte. Sie hat Kontakte, sie spricht mit denen und es ruft ja auch jemand an und so weiter. Also mir scheint das nicht ganz klar zu sein.
Dann lassen wir das mal offen, aber sie teilt es uns nicht mit und es hat auch nicht den Status irgendeines zauberhaften Geheimnisses, wie andere Dinge bei ihr manchmal haben. Also man hätte ihr empfohlen, das wegzulassen, aber... Ich glaube, das ist das Problem der Autorin jetzt gerade in dem Moment ihrer Autorinnenbiografie. Diese Poetikvorlesung, die sie in Frankfurt gehalten hat, wir hätten uns alles gesagt, die waren großartig und dabei hat sie zum Beispiel einen Teil ihrer Familiengeschichte erzählt. Und ich glaube, ein bisschen dieses Muster, sie hat das Gefühl, dieser SS-Großvater, der immer wieder auftaucht, der muss jetzt irgendwie auch bearbeitet werden. Und das Seltsame dabei ist, dass sie ja gar keine Verbindung hatte zu diesem Großvater. Also normalerweise ist ja so ein Erzählimpuls, ich kannte den und der war ganz anders. Also sie hat gar keine Verbindung zu ihm. Der hatte die Familie der Mutter verlassen, als die Mutter 10 Jahre alt war. Und diese Kontaktlosigkeit bleibt dann. Was sie allerdings dann im weiteren Verlauf des Buches macht, das hat mich sehr für sie eingenommen, weil das kann sie, solche Räume erzählen, solche geschwisterlichen Verhältnisse, also wie sie dann das Verhältnis zu der Schwester beschreibt, also die in Neapel als Archäologin lebt, mit einem Linguistikprofessor, 2 Kinder hat und eben immer natürlich totes Material, tote Menschen ausbuddelt, aber eben sagt, keine Schrecklichkeiten der Welt werden vor den Kindern ausgebreitet. Die bekommen noch früh genug mit, wie schlimm es in der Welt ist. Und wie sie dieses Schwesternverhältnis, die eine, die wirklich zur Depression des Vaters und zur Traurigkeit neigt, nämlich die Autorin selbst, und die Schwester, wenn man es jetzt mal autobiografisch lesen darf, so wird es suggeriert, die all das von sich fernhält. Und in diesem Rahmen erzählt sie dann tolle einzelne Geschichten, dass die Schwester zum Beispiel in der Wohnung in Neapel wohnt, die der verstorbenen Mutter eines Freundes gehört. Und in dieser Wohnung musste alles so bleiben, wie es ist, weil die beiden Brüder sich nicht entscheiden konnten, was sie mit den Sachen machen. Und sie sich sofort in dieser Wohnung wohlfühlt, weil sie sagt, das ist genau die gleiche zugerümpelte Wohnung, die gleiche unheimliche und gleichzeitig gemütliche Wohnung, in der wir als Geschwister in Berlin-Neukölln aufgewachsen sind. Die Verbindung zu der Geschichte des Großvaters als SS-Mann, das geht eigentlich nicht. Sie hätte das trennen müssen und hätte irgendwie diese Geschichte anders ausgestalten müssen. Aber der zweite Teil, den finde ich schon gut.
Sie macht etwas, woran man merkt, dass sie schon einiges kann. Nämlich sie wendet eine ganze Menge Kunstmittel auf, um den Kernschaden dieses Buches, nämlich diese SS-Mann-Geschichte, die sich nicht auflöst und wo sich nichts herausstellt, um das irgendwie zu überwinden. Das heißt, dieser zweite Teil, wo sie zu der Schwester reist, da wird dann die Familie als Schweigekartell dargestellt. Die Schwester ist realitätsscheu, die will vor ihren Kindern keine dunklen Tatsachen erwähnt haben. Dann gibt es eine Szene, mit der sie noch einmal Atmosphäre schafft. Die Schwester ist Archäologin in Pompeji. Sie besuchen das gemeinsam, die Ruinenstätte, und treffen auf eine frische Ausgrabung von einem Paar, das vom Vulkanausbruch verschüttet worden ist. Keine ganz erfundene Geschichte. Erstens gab es das natürlich in der Realität der Ausgrabungsgeschichten oft genug. Zweitens aber auch ein berühmtes Zitat aus einem Rossellini-Film, Viaggio in Italia. Da hat sie sich offenbar, würde ich mal sagen, bedient. Wie sie sich irgendwie ganz geschickt an verschiedenen Motiven bedient. Die Kernschwäche des Buches überwölbt sie mit manchen ganz hübschen Ornamenten. Auch das mit der Wohnung ist ein ganz reizvoller Punkt, aber es bedeutet natürlich nicht viel. Ich habe mich lange gefragt, kann man über dieses Buch doch noch was Rettendes sagen? Es ist gut erzählt, also da kommt sie dann wirklich in die Gänge, aber man fühlt sich auch sehr schnell getäuscht, weil sie auf eine geschickte Weise die Erwartungen einfach wegkickt. Wie sie hier schon apologetisch sagt, man kann doch sowieso nichts Wahres sagen. Na gut, das ist so ein philosophischer Zweifel, der aber für einen Erzähler nicht besonders fruchtbar ist.
Es gibt eine Formulierung, relativ am Ende heißt es, der Großvater kippt wieder ins Dunkle zurück. Und wir haben jetzt viel über die Konstruktion und so weiter erzählt, scheint mir das aber doch ein Grundproblem zu sein, Jörg Margenau. Wenn man mit einem aufklärerischen Impuls an diesen Stoff rangeht, wenn man, und das hat Herr Ebert Falke ja auch gerade eben gesagt, vorgibt, etwas herausfinden zu wollen und am Ende doch, obwohl wir ja so viele Bücher, historische, literarische und so weiter erkennen, diese Figur wieder zu so einem Mythos, zu etwas Dunklem, Unheimlich macht. Das ist möglicherweise nicht nur literarisch, sondern auch politisch ein Problem, oder nicht?
Ich habe es ein bisschen so empfunden, pornografisch. Da wird ein Thema benutzt, um damit eine Bedeutung zu schaffen für das eigene Tun. Und das eigene Tun besteht eben in der Recherche und in der Familienaufstellung und in der eigenen Befindlichkeit. So weit, dass das auch dann in Polen dann zu dem wunderbaren Stillblütensatz führt, ich bekam zunehmende Befindlichkeiten. Und darum geht es leider in diesem Buch die ganze Zeit, um Judith Herrmanns oder Erzählerin Befindlichkeiten. Und alles drumherum wird aufgeblasen mit Bedeutung. Sie fährt mit dem Zug und guckt raus und irgendwie Schnee über dem Bahnhofsvorplatz und man hat auch das Gefühl, ja, aber warum soll man sich dafür interessieren? Warum soll ich mich auch für die Schwester von ihr interessieren, von der sie selber sagt, dass sie sich eigentlich nicht für sie interessiert und dass sie mit ihr nie viel reden konnte? Sie fährt da hin und dann sitzt man da mit ihr irgendwie zu Tisch. Es ist wahnsinnig uninteressant und langweilig, dieses Buch. Das muss man vielleicht einfach auch mal in dieser Bescheidenheit sagen. Und wird aufgeblasen und aufgepeppt durch den SS-Großvater. Und das finde ich dann tatsächlich unangenehm.
Doch, jetzt müssen Sie mir aber doch etwas erklären. Und zwar, dieses Buch steht, Sie sind Teil der Jury, ich nicht, ich bin nur Gastgeber. Sie müssen mir jetzt erklären, warum es so viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen gibt, die so viele Punkte für dieses Buch geben. Und ich weiß, ich habe mit vielen auch schon gesprochen und die haben mir dieses Buch groß gelobt. Jetzt will ich wissen, wo stecken die versteckten oder doch offensichtlichen auch literarischen Qualitäten? Vielleicht am Ende. Es gibt so ein Bild, das hat mich sehr berührt. Und zwar geht es da um ein Kinderspiel im zerstörten Berlin. Die Kinder vergraben in kleinen Löchern kleine Dinge, die ihnen was bedeuten. Und Judith Herrmann spricht davon Sargophagen. Und wenn man sich in ihrem Werk ein bisschen besser auskennt, zum Beispiel in ihrem Roman Daheim, da wird auch so ein Sargophag bzw. so ein Sarg zerschnitten. Und das ist ein Motiv, was immer wieder auftritt. Muss man das vielleicht im Gesamtkontext ihres Werkes sehen, dass da nach Gespenstern gefahndet wird? Und ist das vielleicht nur so ein Mosaiksteinchen in einem doch, und das muss man ja schon sagen, auch wirklich bedeutenden Werk?
Ich würde sagen, dass die Judith Herrmann schon eine Geborgenheitsfanatikerin ist und nach Geborgenheitskonstellationen sucht. Und das hat sie in den Poetikvorlesungen gemacht und das macht sie hier zum Teil auch. Also das, was Gaston Bachelard in der Poetik des Raumes mit Nestern, Dachböden und Muscheln beschreibt, also das sucht sie auch an jeder Stelle. Also irgendeinen Winkel, in dem man sich zurückziehen kann und in dem man sicher und geborgen ist. Das muss man nicht teilen und das kann man auch, und das kann man auch ein bisschen schlicht finden. Aber eingebettet in ihr Werk würde ich schon sagen, dass es ein wichtiges Motiv ist bei ihr und eben auch mit dieser Familiengeschichte und mit dieser Wohnung. Und dafür findet sie eben immer wieder starke Bilder für das Verschwinden von Geborgenheit und von das Verschwinden von
Kindheit. Es gibt eine Szene, wo das beschrieben wird, ein Kind, das auf dem Fensterbrett sitzt in der letzten Geschichte mit einer Wolljacke und da sagt sie, ich kann es gar nicht beschreiben. Das sieht so geborgen aus. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber es ist doch schon beschrieben. Das Kind sitzt da mit der Jacke und ist geborgen. Warum schreibt sie dann dazu, ich kann es nicht beschreiben? Und solche stilistischen Lapsi gibt es einige in diesem Buch.
Vielleicht brauchen wir gar keine Strickjacken für die Geborgenheit. Vielleicht ist das eigentliche Geheimnis, was eigentlich Judith Herrmann auch bei ihren Fans voranbringt, dass sie eine Tonfallartistin ist. Sie vermag eigentlich, und das hatte ich oft bei ihren Büchern, sie kommt eigentlich nicht auf den Punkt, was den Plot oder die Problematik angeht, aber sie hat diese unglaubliche Talent, in Tonfällen elegisch und bildhaft schön zu erzählen und damit ihre Geschichten in etwas einzuweben, wodurch sie Halt bekommen, obwohl sie im Inneren eigentlich kein gewichtiges Thema durcharbeiten können, so wie hier den Großvater. Das bleibt leer. Aber stilistisch baut sie da herum eine Geschichte. Und hier kann man das nun mal, und das mag der Kunstfehler dieses Buches sein, gut beobachten. Man kann hier den Ersatzcharakter erkennen, nicht? Man kann hier erkennen, wie sie durch die erzählerische Konstruktion, den Ausflug nach Neapel und so weiter, wie sie das Ganze noch zur Familiengeschichte befestigt, was ihr eigentlich zwischen den Händen zerrinnt. Und das ist aber so ein bestimmter erzählerischer Gestus, den mögen vielleicht auch manche Kollegen von uns, der ja nicht immer so schwach daherkommt.
Also, ich halte fest, ich habe Folgendes gelernt. Es ist der Text einer elegischen Geborgenheitsfanatikerin. Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Ich möchte zurückgehen in der Zeit von Judith Herrmann, erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Sie liegen hier auch im Saal. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Freiburg zu Gast Maike Fessmann, Eberhard Falke und Jörg Margenau. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.